HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Ich liebe dich. Das sage ich jetzt einfach mal so in Anführungsstriche, verstehst du? Ich liebe dich.
Was hältst du von Bayern?
Einfach spitze. Ja.
Ich wohne seit 40 Jahren hier und bin jeden Tag verliebt.
Bayern, das ist das Beste, was es gibt.
Mehr braucht man dazu nicht mehr sagen. Die brauchen bloß kämmert Leute und singen's. Dann wissen sie, was los ist. Ne?
Wir Bayern und Österreicher haben eins gemeinsam, einen Dialekt, den sonst keine Sau in Deutschland versteht.
Ich liebe dich.
Ich will Ihnen das an einem Beispiel sichern.
Ich brauch dich.
Wo immer nur auch ein anderer sagen kann, haben Sie jetzt noch eine Tasse im Schrank, haben Sie noch eine Zahn im Lappen.
Ich mag dich gern, ganz einfach so.
Was für manche schon ein heftiger Krach ist, ist für mich eine gemütliche Unterhaltung.
Bayern ist praktisch das beste Land, du brauchst nichts anderes als Bayern. Wir haben alles, wir haben Seen, wir haben Berge, wir haben Wirklichkeit.
Wunderbar, gibt's gar nicht anders.
Das Beste, was es gibt überhaupt. Also es ist einfach super, da möchte ich sterben.
Dann gehen wir.
Ich liebe dich.
Ich verstehe zwar wenig, aber ich versuche das Wenige zu verstehen.
Ich liebe dich.
Wenn es überall so wäre wie in Bayern, hätten wir überhaupt keine Probleme. Nur meine Damen und Herren, wir haben leider nicht überall so kluge Bevölkerungsteile wie in Bayern.
Ich brauche dich.
Bayern ist ein Freistaat, was aber nicht viel heißt. Auch Thüringen und Sachsen sind Freistaaten, aber frei sind sie darum noch lange nicht. Freistaat heißt nur frei von einem Monarchen, ist also ein Synonym für Republik. Frei von Deutschland ist Bayern daher keineswegs, wo es doch so toll ist, wie wir gerade gehört haben. Und das ist ein Riesenproblem für Bayern, sagen wir. Für manche Bayern, und zwar schon seit Urzeiten. Das Verhältnis zu Deutschland, zum Reich oder zu dem, was Deutschland war, als es noch kein Reich und kein Deutschland war, war immer schon ziemlich prekär. Der Selbstbehauptungswille der Bayern, sagen wir, mancher, vielleicht vieler Bayern, fühlte sich dadurch immer schon herausgefordert. Mehr san mir, das ist der Grundton.
Mir han de mehren, mir han de schweren, alles hat an Zwirn, ball mir regieren. Mir san ma da, Hallelu, ridi ridu, Halleluja. Mir lassen Springer, alles muss ins Klinger, mir han verwing, dös muss ma sing, sau kalt, Hallelu, ridi ridu, Halleluja. Mir dern im Teiern Vaterland Bayern, was mir grad wollen, mir san de geschwollen Bauern da, Hallelu, ridi ridu, Halleluja.
Halleluja-Jodler des bayerischen Zentrumsmannes, so hat Ludwig Thoma dieses Gedicht genannt. Jener Ludwig Thoma aus Oberammergau, den viele nur als Gemütlichkeitsdichter und schnurrigen Erzähler von Lausbubengeschichten kennen, der aber auch und vor allem ein messerscharfer Satiriker war, Autor des Simplicissimus zum Beispiel. Mir san mir und die san die, das ist die bayerische Grundhaltung. Geschlossenheit nach außen, Ruhe nach innen und immer mal eine Gaudi zwischendurch, damit es nicht zu fad wird. Ändern soll sich möglichst nichts, weil alles so recht ist, wie es ist. Ha, und wenn's mal nicht recht ist, dann wird auf den Tisch gehaut. Und zurzeit ist es so manchem Bayern gar nicht recht. Dem Wilfried Scharnagel zum Beispiel nicht, langjähriger Weggefährte von Franz Josef Strauß, langjähriger Chefredakteur des Bayern-Kurier. Herr Scharnagel, was drückt Ihnen denn auf die Seele, wenn Sie an Bayern und Deutschland denken?
Also zunächst einmal, grüß Gott, Herr Zudeik. Ich habe gerade mit Interesse dem Bayern-Programm zugehört, das Sie mit großer Sorgfalt vorbereitet haben. Was mir auf der Seele drückt, ich finde, dass Bayern in der Politik, in der politischen Landschaft, in der politischen Konstruktion Deutschlands und Europas nicht die Rolle spielt, nicht den Rang hat, nicht das Gewicht hat, das ihm aufgrund seiner Geschichte, seiner Größe, seiner wirtschaftlichen Leistungskraft und seiner Besonderheit zukommt.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Bayern kann es auch allein, Plädoyer für einen eigenen Staat. Da geht es nicht nur um Gegenwart und Zukunft, sondern auch um viel Vergangenheit. Geschichte haben Sie gerade angesprochen. 1871, das ist der Dorn im Fleisch des bajuwarischen Patrioten. Wieso 1871, Herr Scharnagel?
1871 herrschte zwischen Deutschland und Frankreich ein blutiger Krieg. Mitten in diesem Krieg kam es zur preußisch dominierten deutschen Staatsbildung, zu einem neuen deutschen Reich. In Bayern gab es heftigen Widerstand im Parlament, weil man von der Grundüberzeugung ausging, dass auf einem zentralistisch-militaristischen Reich, das mitten in einem blutigen Krieg und zudem noch in der Hauptstadt des Feindes gewissermaßen in Versailles ausgerufen, von Haus aus kein Segen liegen könnte. Und die Abgeordnete in München, die dagegen gesprochen haben, haben genau eine Entwicklung vorausgesehen, davor gewarnt und gemahnt, die Deutschland dann genommen hat und die 1914 im Ausbruch des Ersten Weltkriegs und in den folgenden Jahrzehnten dann die böse Ernte dessen gebracht hat, was in den Versailler Verträgen im Januar 1871 beschlossen worden ist.
Kommen wir zu Gegenwart und Zukunft. Ein bayerischer Staat ist möglich, sagen Sie. Bayern kann es auch allein. Ja, was kann Bayern allein?
Bayern kann allein als Staat existieren. Bayern kann sein Geschick selbst in die eigenen Hände nehmen. Bayern kann sich in einem deutschen Bund oder in einem anderen deutschen Konstruktion selbst regieren, selbst repräsentieren und sie kann das vor allem auch in Europa.
In diesen Zeiten, wo alles mit allem verflochten ist, Herr Scharnagel, vor allem wirtschaftlich, wollen Sie da Bayern alleine in die Welt entlassen? Ist das nicht ein bisschen wagemutig?
Das heißt das ja überhaupt nicht. Bayern ist sich immer seiner deutschen Verantwortung gerecht bewusst gewesen. Bayern war immer ein zutiefst europäisches Land. Bayern war in seiner Geschichte immer bis 1871 eher mehr auf Europa, denn auf ein bis dahin ja nicht vorhandenes zentralistisches deutsches Reich ausgerichtet. Und in diesem Kontext, im deutschen und im europäischen, das ist meine Überzeugung und für die trete ich ein und darum habe ich sie auch geschrieben, glaube ich, braucht Bayern eine andere Positionierung. Bayern hat 12,5 Millionen Einwohner. Von 27 Mitgliedern der Europäischen Union sind 20 kleiner als Bayern. Das gleiche gilt für die Wirtschaftskraft Bayerns. Und ich glaube, daher muss Bayern ein anderes Mitspracherecht zum Beispiel in Europa haben. Es kann nicht sein, dass in einem Ausschuss der Regionen, den es in Brüssel gibt, der 370 Mitglieder und der Freistaat Bayern entsendet eines, übrigens auch das Land Hessen nur einen.
Ich nehme mal an, dass Sie nicht für die Rückkehr der Monarchie plädieren. Also Bayern wird dann ja einen Kanzler haben oder eine Art Premierminister oder einen Präsidenten als Regierungschef. Ah, und jetzt kommt's. Auch einen Außenminister, einen Verteidigungsminister?
Das ist durchaus denkbar, dass wir auch im außenpolitischen, vor allem im europäischen Kontext die bayerischen Interessen durch bayerisches Personal stärker vertreten lassen. Vor allem in einer Zeit, wo in Europa der Hang und der Trend, auch einen europäischen Zentralstaat zu schaffen, mit immer mehr Kompetenz nach Brüssel, mit immer weniger Kompetenz für die Länder. Die Länder, die bekanntlich, wie zum Beispiel Ex-Verfassungsgerichtspräsident Papier und der gegenwärtige Verfassungsgerichtspräsident Voskuhle sagen, dass die Länder die Zeche bezahlen, dass die Länder die Verlierer des derzeitigen europäischen Prozesses sind. Dagegen aufzubegehren, meine ich, ist geradezu eine Verpflichtung für einen selbstbewussten Staat.
Sehe ich das ganz falsch, dass Ihre Partei, dass die CSU an dieser Entwicklung Europas und Deutschlands, zum Beispiel auch in der deutschen Einheit, an der Formulierung des neuen Artikel 23 heftig mitgearbeitet hat?
Ich kann nur sagen, die Entwicklungen in der Vergangenheit sind eingetreten, die in ihrem Ausmaß nicht auszusehen waren. Nicht abzusehen waren, als 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde. Wobei übrigens die Länder da waren, die Bayerische Verfassung stammt von 1946, das Grundgesetz von 1949, war die Machtbalance zwischen Bund und Ländern eine andere als heute. Seit 1949 hat sich das politische Gewicht immer mehr weg von den Ländern, immer mehr hin zur Zentrale, zunächst in Bonn und dann in Berlin verlagert. Und dieses Gleichgewicht ist für mich, für einen Bundesstaat ganz wichtig und es ist empfindlich gestört. Jetzt kommt die europäische Komponente hinzu und zweimal auf der schiefen Ebene zu sein, das ist sogar für ein starkes Land wie Bayern so viel.
Ist es Ihnen nicht ein bisschen peinlich, dass die Forderung, Bayern soll ein eigener Staat werden, schon seit Jahren vertreten wird von der Bayern-Partei, die von ihrem Vorbild Franz Josef Strauß bis aufs Blut bekämpft worden ist?
Wissen Sie, ich habe ein Buch geschrieben und meine Gedanken bewegen sich jenseits aller Parteien. Es ist kein parteiisches Buch, kein parteipolitisches Buch, es ist mein Buch, es sind meine Überzeugungen und die zu veröffentlichen, habe ich mir das Recht genommen.
Und jetzt nehmen wir uns noch das Recht heraus, einen kleinen Spaß zu machen. Herr Scharnagel, machen Sie mit. Wenn Bayern ein eigener Staat ist und auch ein Außenministerium hat, dann hat es auch diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland. Ein neuer Job für Franz Beckenbauer?
Das ist eine Frage, von der Sie selbst viel besser wissen als ich, dass sie absurd ist.
Aber ich hätte gedacht, Sie würden wenigstens den Spaß mitmachen.
Nein, ich meine, es wäre natürlich schön, diese Spielereien, aber um die geht es gar nicht. Und es ist auch gar nicht gesagt, wie. Selbstverständlich kann man sagen, in einer außenpolitischen Verbindung mit Deutschland, selbstverständlich wird Bayern immer in einem deutschen Kontext seine politische Existenz und Verantwortung haben müssen. Und es geht gar nicht um Botschaften hin und her. Es geht, wie der große Sozialdemokrat Wilhelm Hoegner, der einer der einzigen kurzzeitigen SPD-Ministerpräsidenten in Bayern gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass die Bayern wieder eigener Herr im Wirtshaus zum Bayerischen Löwen sind.
Ein Plädoyer für einen eigenen Staat, das war Wilfried Scharnagel, langjähriger Chefredakteur des CSU-Parteiblatts Bayern-Kurier. HR2 der Tag. Wie wäre das, wenn Bayern ein eigenständiger Staat wäre? Timo Stein hat sich dazu was für die Zeitschrift Cicero ausgedacht.
Die Franken nutzen die Volksabstimmung, um für den Verbleib in der Bundesrepublik zu stimmen. Bayern verliert ein Drittel seines gerade gewonnenen Staatsgebiets. Die Stimmung gegen Franken kippt endgültig. Die Folge, wer das R übermäßig rollt, wird zur Ausbürgerung angehalten. Durch die Separation sind alle Verträge mit der EU aufgehoben. Der bayerische Gulden wird wieder eingeführt. Bayern wird zur Insel der Glückseligen für alle Eurokritiker und Merkel-Müden. Zu Gutenberg wird als Heimkehrer gefeiert und zum Außenminister ernannt. Die CSU schluckt die Bayernpartei und wird zur Staatspartei mit gesonderten Rechten. Deutsche werden hinter gebürtigen Bayern zu Staatsbürgern zweiter Klasse. In Tabakläden wird ihnen fortan nur noch der grobkörnige Schnupftabak verkauft. Es kommt zu einer Ausreisewelle. Bayern trifft in der WM-Qualifikation 2014 auf die Bundesrepublik Deutschland und gewinnt gegen Jogis Multikulti-Truppe durch ein frühes Tor durch Thomas Müller. Das Spiel wird später annulliert, da man dem Torschützen nachweisen konnte, dass sein Ur-Ur-Urgroßvater preußischen Ursprungs war. Unterdessen wird das Berliner Hofbräuhaus zur Interimsbotschaft umfunktioniert. Durch den Wegfall der EU-Agrarsubventionen und anderer europäischer Förderprogramme stürzt die bayerische Landwirtschaft in die Krise. Die Bauern begehren auf, es kommt zum Flächenbrand. Rufe nach einem starken Mann werden laut. Per Volksabstimmung führt der ewige Horst, wie sie ihn mittlerweile nennen, die konstitutionelle Monarchie ein. Da kein Wittelsbacher Monarch zur Hand ist, wird Seehofer kurzerhand selbst zum König und lässt sich vom Papst später zum Kaiser krönen. Seehofer und sein Kronprinz Dobrindt ziehen von München ins Schloss Neuschwanstein um. Der Bayerische Wald wird für Touristen gesperrt und zu Seehofers Jagdrevier erklärt. Währenddessen hat der Euro sich regeneriert. Europa hat die Rezession überstanden und in Bayern wird an einigen Stammtischen über die gute alte Zeit sinniert, da man als Teil Deutschlands und Europas großes Ansehen genoss.
Ist aber nicht so schlimm. Und für uns wäre das auch alles wunderbar. Bayern wäre für uns deutsche Ausland, Reiseland ist es sowieso. Und wenn da nicht unbedingt die Drachma eingeführt wird, soll uns das nicht stören. Alles, was wir an Bayern lieben, käme in einer selbstständigen Alpenrepublik erst richtig zur Geltung. Die Berge, die Seen, die Wälder, das Bier, die Dirndl, die Seppelhosen. Und was wir nicht mögen, geht uns nicht mehr auf die Nerven. Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, Markus Söder, Uschi Glas, Uli Hoeneß. Na gut, der ist eigentlich ein Schwabe. Die Bayern und die Deutschen. Das war schon immer ein etwas merkwürdiges Verhältnis. Die Deutschen halten alle Bayern für wandelnde Seppelhoseln und Dirndlgrazien. Die Bayern halten alle Deutschen für Preußen und damit hat es sich. Und das war schon immer so. Ja gut, das reicht für den üblichen Klischeesalat, aber das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Wilfried Scharnagels Aufruf für ein eigenständiges Bayern, wir haben es gehört, definiert sich an der Geschichte. An 1871. Gehen wir weiter zurück, ganz weit zurück, ins frühe Mittelalter. Da lese ich, dass der Sieg Karls des Großen über den Bayernherzog Tassilo III. Im Jahre 788 das Ende des älteren Stammesherzogtums markiert, dass der Niedergang der Karolinger ein Wiederaufleben der Eigenständigkeit der bayerischen Herzöge ermöglichte, dass der Streit mit den Ottonen zu erneuter Abhängigkeit vom deutschen Königtum führte und so immer hin und her quer durch die Geschichte. Professor Dr. Ferdinand Kramer vom Lehrstuhl für Bayerische Geschichte an der Universität München, dieses Spannungsverhältnis zwischen Bayern und deutschen Königinnen oder dann auch Kaisern ist offenbar ein wesentliches Charakteristikum der bayerischen Geschichte.
Ja, guten Tag. Es ist in der Tat ein Teil der bayerischen Geschichte, der immer wieder thematisiert wurde und der eine spannungsreiche und gleichzeitig aber auch kooperative Wechselbeziehungen mit der jeweiligen Reichsspitze bedeutete.
Gleichzeitig kooperativ? Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Gleichzeitig ist vielleicht eine falsche Formulierung, es ist eine Wechselbeziehung. Aber es ist in der Tat so, dass ja auch Vertreter Bayerns an der Spitze des Heiligen Römischen Reiches waren. Denken Sie an einen Kaiser wie Ludwig der Bayern oder später Karl den VII. Im 18. Jahrhundert. Insofern gibt es also einerseits immer das Bestreben nach herrschaftlicher Eigenständigkeit und gleichzeitig aber eben doch nach Reichsloyalität, nicht zuletzt, weil man selbst mehrfach an der Spitze des Reiches stand.
Es gab ja eine bemerkenswert lange Herrscherperiode, nämlich durch die Wittelsbacher, die regierten in unterschiedlichen Konstellationen Bayern von 1180 bis nach dem Ersten Weltkrieg. War denn dann Ruhe oder war da auch immer wieder Spannung zum Bund bzw. zum Reich zu vermelden?
Es gab immer wieder dieses Spannungsverhältnis, das sich nicht zuletzt im Westfälischen Frieden 1648 ja auch in der Rechts- und Verfassungs- und völkerrechtlichen Ordnung verfestigt hat. Es gab dann den großen Umbruch in napoleonischer Zeit mit der vollen Souveränität Bayerns ab 1806 und der Erhebung zum Königreich. Also insofern ist es in der Tat eine Wechselbeziehung, die je nach historischer Konstellation mal stärker die eigene Staatlichkeit Bayerns in den Vordergrund rückte oder dann die Zugehörigkeit zum Reich in den Vordergrund rückte.
Wenn dieses Fremdeln oder zumindest vorübergehende Fremdeln den Nachbarn im Norden gegenüber so durchgängig ist, dann wäre ja eine Orientierung nach Süden einigermaßen logisch. Hat es die gegeben?
Es gab zumindest eine starke kulturelle und wirtschaftliche Verbindung mit dem romanischen Kulturraum. Das hat zum einen zu tun mit den Verbindungen über die katholische Kirche, die insofern verstärkt wurden als mit der konfessionellen Spaltung, die ja vor allen Dingen die Mitte Europas und Deutschland betroffen hat, sich Bayern eben damals für die katholische Kirche entschieden hat und damit diesem romanischen Kulturraum stärker verbunden blieb als andere Teile Deutschlands. Die kulturellen Einflüsse haben sich ja auch manifestiert, wenn Sie an den Barock denken, an das Rokoko denken, als offensichtlichste eben Manifestationen des kulturellen Einflusses.
Sie haben es gesagt, 1806 wurde Bayern Königreich, der Wiener Kongress 1840 brachte deutliche Gebietsgewinne, also von daher auch mehr Bedeutung. Eine interessante Sache nebenbei, Otto der Erste, der Sohn von König Ludwig I., wurde 1832 König von Griechenland, also nochmal internationale Bedeutung. Ja, und dann kam eben 1871, Bayern wurde Teil des neu gegründeten Deutschen Kaiserreiches. Das ist die große Schmach, die Wilfried Scharnagel jetzt ungeschehen machen will mit einem eigenständigen bayerischen Staat. Ja, war es denn eine Schmach? War es eine Folge der Niederlage Bayerns gegen Preußen im Preußisch-Österreichischen Krieg 1866?
Ja, zunächst mal war es natürlich eine Niederlage 1866. Die Mehrheiten in Bayern waren der Überzeugung, dass ein wie immer auch gestaltetes Deutsches Reich auf jeden Fall Österreich mit beinhalten sollte. Durch den Krieg von 1866 wurde Österreich aus dem Reich gekickt, wenn man so will. Die über Jahrhunderte maßgebliche Führungsmacht Wien war damit aus diesem Prozess heraus. Und der folgende Krieg gegen Frankreich 1870-71 und die damit verbundene Reichsgründung mit der Taktlosigkeit ein deutsches Reich in Versailles zu gründen und damit Frankreich zu demütigen, war natürlich eben letztlich eben auch ein Prozess von Kriegen, der zu diesem Ergebnis geführt hat. Und die damit verbundenen Probleme haben Europa eben dann über die kommenden Jahrzehnte stark belastet. Gleichwohl konnte sich Bayern in diesem Reich mit einer ganzen Reihe von Reservatrechten einigermaßen einrichten. Es blieb ja die eigene Armee, es blieb das Recht über Post und Eisenbahn, damals die Spitzentechnologien der Zeit und manche anderes mehr. Es war also ein Kompromiss auf einer föderalen Basis.
Bayern und Deutschland, ein permanentes Spannungsverhältnis. Erläuterungen von Professor Dr. Ferdinand Kramer von der Universität München. Wer sind die Bayern? Das ist die bleischwere Frage, die hinter all unseren Erörterungen steht, wenn wir uns fragen, ob die Bayern Deutschland verlassen sollen. Der Kabarettist und Liedermacher Hans Söllner hat eine Antwort.
Wir sind nur so richtige Bayern. Wir stingen nach Kurstall und Schnaps. Wir saufen wir die Licher. Und 60er Fans sind wir auch. auf Nacht. Ja. Juhu! Auf Nacht, da gehen wir zum Fenstern. Mit Haferl, Schuhe und Hut. Und der Preis, wem bloß sein Mai aufmacht, dann holt er Pech gehabt, dann spuckt er Blut. Und der Preis, wem bloß sein Mai aufmacht, dann holt er Pech gehabt, dann spuckt er Blut.
Na gut, wenn ein Bayer das so definiert, dann wird es wohl so sein. HR2 der Tag. Bayern will selbstständig werden. Weg von Deutschland. Deutsche und Bayern, das geht eben nicht zusammen. Bevor wir dieser These ernsthaft näher treten können, müssten wir wissen, wer die Deutschen sind. Oha, das ist eben nicht so einfach, wie der Bayer sich das vorstellt, der eben auch einen Rheinländer für einen Preußen hält und den Badener so wenig vom Schwaben unterscheiden kann wie den Holsteiner vom Niedersachsen. Gut, aber mit den Bayern ist es einfacher. Das sind doch alle die, die in Bayern wohnen, oder wie? Oh, heilige Einfalt. Rudi Erhard versucht, uns das mal zu erklären.
Gott mit dir, du Land der Bayern, singen sie in der Hymne des Freistaats. Ach Gott, die Bayern, stöhnen sie anderswo. Als selbstbewusst und widerspenstig gelten sie und als ein schwer ausrechenbarer Vielvölkerstaat. Ja, Vielvölkerstaat. Denn in den 7 Regierungsbezirken Bayerns vereinen sich mehrere Landsmannschaften. Die Altbayern, die Franken, die Schwaben und dann noch die Sudetendeutschen, nach Kriegsende als 4. Stamm in Bayern integriert. Aber in Wahrheit geht es noch viel kleinteiliger zu. Man muss Gott für alles danken, auch für Ober-, Unter- und Mittelfranken, höhnen sie gerne in Oberbayern, mit der Betonung auf Ober. Dort zentrieren sich das meiste Geld, die meisten Zurkroasten aus west- wie ostdeutschen Bundesländern und in der Landeshauptstadt München, neben der Ikone Oktoberfest, auch noch Staatsregierung und die wichtigsten Verbände wie Kultureinrichtungen. Dagegen mucken vor allem die Franken gerne auf, die ja erst vor gut 200 Jahren zu den Bayern kamen. Oder die Niederbayern, deren Dialekte sie in Oberbayern schon gar nicht mehr verstehen, geschweige denn den der Oberpfälzer. Dann gibt es noch Bayerisch-Schwaben, das sich wiederum nicht nur sprachlich in die Allgäuer und die Nordschwaben teilt. Nordschwabe will aber niemand sein, vor allem nicht in Augsburg, der einst freien Reichsstadt. Auf diesen ehrwürdigen Titel pochen auch die Regensburger mit ihrer Oberpfalz und die niederbayerische Regierungshauptstadt Landshut brüstet sich dann als einstiger Stammsitz der Wittelsbacher. Auf diese Historie wird immer dann zurückgegriffen, wenn es was zu verteilen, also zu neiden gibt in Bayern, sprich bei Landesentwicklungsplänen, Fördertöpfen und Kabinettsbildungen. Selbst dem mächtigsten bayerischen Nachkriegsherrscher Franz Josef Strauß gelang es dann nicht, das Proporzdenken der bayerischen Bezirke zu durchbrechen. »Ich bräuchte eine evangelische Flüchtlingsbäuerin aus Franken«, stöhnte er dereinst, als er um die regionale Balance der Minister und Staatssekretäre in seiner bayerischen Regierung rang. Die Zeitungen, mit je einem Monopolblatt in jedem der 7 mehr vielfarbig als weiß-blauen Regierungsbezirke, geißeln zwar gerne den längst überkommenen Regionalproporz, aber nicht, wenn er dann wieder greifen soll. Da rauscht es dann im bayerischen Blätterwald und es werden Rechnungen aufgemacht, warum Unterfranken oder Oberpfälzer, Niederbayern oder Schwaben wieder von den Oberbayern mehrfach übertrumpft wurden, bei den ja so furchtbar wichtigen Kabinettsposten. Kein Ministerpräsident kann sich dem entziehen, außer er riskiert gerne den Stämmekrieg. Der bricht aber auch wegen anderer Lappalien aus. Weil die Münchner Staatsgemäldesammlungen das berühmte Selbstbildnis des Meisters nicht für die große Dürer-Ausstellung in Nürnberg rausrückten, drohten heuer fränkische Abgeordnete aller Parteien, den Wunsch der Münchner nach einem 3. Orchesterkonzertsaal in der Landeshauptstadt parlamentarisch zu torpedieren. Ja, Bayern ist ein Freistaat, der sich die Freiheit nimmt, nach außen geschlossen und nach innen gespalten zu sein.
So ist das mit dem Vielvölkerstaat Bayern. Bruno Jonas, Kabarettist und Autor aus Bayern. Sie kommen aus Passau. Was für einer sind Sie denn dann? Also was für ein Bayer oder Nicht-Bayer?
Ja, ich bin ein ganz anderer Bayer.
Ja, ne?
Also ich finde das schon alles sehr richtig, was der Herr Kollege gerade alles so vorgetragen hat. Bayern ist ein Vielvölkerstaat. Er ist im Grunde genommen meiner Meinung nach die Erfindung des Multikulturellen an sich.
Sagen Sie mir doch, wozu Passau jetzt gehört aus all diesem Gewusche, was wir da gehört haben.
Also Passau war ja bis 1803 selbstständig, das Passauer Land, so wie auch Salzburg. Und es gibt vielleicht auch heute noch Bestrebungen, dass es wieder selbstständig wird. Also, aber es gehört momentan zu Bayern. Es ist, glaube ich, die östlichste Stadt Bayerns.
Niederbayern oder oben? Ne, das müsste ja Niederbayern sein.
Das ist Niederbayern.
Niederbayern, ja, ganz weit Passau, draußen, ja.
Die Passauer sind eigentlich schon ein bisschen nach Österreich orientiert.
Ja. Was halten Sie denn von dem Vorschlag des Herrn Scharnagel, Bayern zu einem selbstständigen Staat zu machen?
Also Bayern ist ja schon ein selbstständiger Staat. Die Frage ist halt, in welchem Gefüge dieser selbstständige Staat in seiner Selbstständigkeit agieren kann. Und wenn ich den Scharnagel richtig verstanden habe, der möchte Bayern, glaube ich, als selbstständigen Staat in der Völkergemeinschaft bei der UNO angesiedelt sehen, könnte ich mir vorstellen.
Also zunächst mal in Europa, meinte er, ja.
Naja, wen, da müssen wir schon den weltweit denken. Also ich würde dann auf jeden Fall nicht bei Europa stehen bleiben, sondern dann müsste Bayern als Staat in die Völkergemeinschaft, in die internationale Völkergemeinschaft aufgenommen werden.
Wir haben eben ausführlich über das Spannungsverhältnis zwischen Bayern und Restdeutschland gesprochen. Nehmen Sie sowas auch wahr?
Ja, selbstverständlich. Also ich komme viel rum in diesem schönen Land und das Verhältnis der Bayern zu den anderen Stämmen, zu den anderen deutschen Stämmen, ist immer mal wieder auch ein Thema, ja klar.
Ja, aber auf welche Art und Weise? Also ich komme aus Köln und da gibt es ja die berühmte Feindschaft zwischen Köln und Düsseldorf, die eigentlich nur ein Schnack für Touristen ist. Damit geht man ironisch und sehr spielerisch um. Wie nehmen Sie das wahr? Wie gehen Bayern und die anderen Deutschen mit Bayern mit diesem angeblichen oder dann tatsächlichen Spannungsverhältnis um?
Also ich glaube, dass es in Bayern eine alte Grundgestimmtheit, eine alte Stimmung gibt gegen die dort droben in Berlin. Und das stammt sicher aus der Königszeit, aus der Zeit Ludwigs II. Vielleicht ist dieses Vorurteil oder dieses Ressentiment sogar noch etwas älter. Aber das kann immer wieder aufgerufen werden, weil die Bayern manchmal das Gefühl haben, sie werden von oben nicht ganz so wahrgenommen, wie sie gern sich selbst sehen. Also die Bayern, es gibt, nicht bei allen natürlich, aber es gibt immer noch eine Gestimmtheit, dass die Bayern von Rom, also von Berlin und vielleicht auch von Brüssel aus in gewisser Weise unterdrückt werden, dass sie nicht so dürfen, wie sie eigentlich könnten und dass sie nicht so wahrgenommen werden in ihrem Selbstbild, wie sie sich das eigentlich wünschen. Bayern haben immer wieder Angst, dass sie zu abhängig sind, dass sie ihren Freiheitswillen, ihre Unabhängigkeit nicht leben können.
Sie sind in Passau geboren, Sie leben in München, Sie kommen viel rum, aber Sie bleiben in Bayern. Was ist Bayern für Sie? Nur Herkunft oder auch Heimat?
Bayern ist auch Heimat, wobei man da jetzt, Klammer auf, schon diesen Begriff Heimat ein bisschen abklopfen müsste, was da wirklich damit gemeint ist. Aber so allgemein gesagt würde ich sagen, das ist vor allen Dingen die Sprache. Also in Bayern kann ich als Bayer auch bayerisch sprechen und ich werde verstanden, selbst wenn ich nicht verstanden werde von irgendwelchen Zugreisten, von Zugezogenen, dann habe ich den Eindruck, dass man mich trotzdem auf der emotionalen Ebene im Subtext wahrnimmt und versteht. Also es ist vor allen Dingen die Sprache. Ich kann, wenn ich in Niederbayern auftrete mit meinem Programm, dann kann ich wirklich reden, wie ich aufgewachsen bin. Und das ist für mich Heimat. Also bei sich sein, ganz nah bei sich sein und da ist man daheim.
Es gibt aber sicher auch was, was Sie gar nicht mögen an Bayern, oder?
Bringen Sie mich jetzt in Verlegenheit. Ich möchte darüber gar nicht reden. Natürlich gibt es auch einiges, was man immer, der Bayer ist ja ein Grantler, der hat ja im Grunde eine Grundstimmung des Ärgers in sich, die er mit sich rumträgt. Der Grant ist einer, das ist ein sozusagen ein brodelnder Vulkan, der immer brodelt, der dann kurz ausbricht, aber dann wieder in seine Gemütslage, in seine Gelassenheit zurücksinkt. Also der Bayer mag sich gern aufregen, der mag auch gern schimpfen über die Zustände in München, in der Regierung, aber auch in den Regierungsbezirken. Er mag gern schimpfen über die da droben in Brüssel und in Berlin. Aber letztlich sind es alles nur solche kurzen Stichflammen, die aus seinem Gemüt herausschießen. Und dann beruhigt er sich wieder. Das ist, glaube ich, schon, das gehört zum Wesen des Bayerischen.
Der Bayer Bruno Jonas über Bayern. Die Frage, ob die Bayern Deutschland verlassen sollen, zieht die Frage nach sich, wer oder was die Bayern eigentlich sind. Das hatten wir schon erfahren. Und die Deutschen, was die sind. Ja gut, an der Sprache kann man sie erkennen, die Bayern. Vorsicht, auch das ist nicht so ganz einfach. Am Problem Semmelknödel hat Karl Valentin das schon vor über 80 Jahren exemplifiziert.
Semmelknödel sind Semmelknödel.
Dellen.
Dellen?
Dellen.
Was Dellen?
Semmelknödeln heißt's.
Nein, ich hab gesagt Semmelknödel.
Das ist aber falsch. Es heißt
Warum?
Semmelknödeln.
Nein, ist nicht wahr. Man sagt schon von jeher Semmelknödel.
Ja, zu einem. Zu einem Knödel, aber zu mehreren sagt man Semmelknödeln.
Ja, und zu wie tät man denn dann zu einem Dutzend Semmelknödel sagen?
Auch Semmelknödeln. Semmel ist die Einzahl, das musst du Ihnen merken, und Semmeln ist die Mehrzahl. Semmeln, ne? Das sind also mehrere Einzelnen zusammen. Die Semmelknödeln werden aus Semmeln gemacht. Also aus mehreren Semmeln. Du kannst nie aus einer Semmel Semmelknödeln machen.
Na, warum nicht? Machen kann man es schon.
Ja, ja, machen schon, aber wenn du aus einer Semmel 10 Semmelknödeln machen tätst, dann würden die Semmelknödeln so klein wie Mottenkugeln werden. Dann würde das Wort Semmelknödeln schon stimmen. Weißt du, was aus einer Semmel sind, verstehst? Aber solange die Semmelknödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man unerbitterlich Semmelknödeln.
Ja, du, ja, jetzt hast du es aber auch nicht richtig ausgesprochen. Jetzt hast du nämlich gerade gesagt Semmelknödeln.
Ist recht, Semmelknödeln.
Nein, nein.
Doch, ja.
Okay, richtig muss es eigentlich heißen Semmelknödeln. Die Semmel muss man dabei betonen, weil doch die Knödel aus Semmel gemacht sind. Überhaupt das Wichtigste wäre eigentlich der Knödel. Jetzt komme ich erst drauf. Semmelknödeln müsste es ursprünglich heißen.
Nein, das Wichtigste ist das N zwischen Semmel und Knödeln, also Semmelknödeln.
Ja, ja, aber wie würdest denn du dann sagen, zum Beispiel bei den Kartoffelknödeln?
Auch ein N inzwischen drin, also Kartoffelnknödeln heißt.
Unglaublich ist das. Ja, und bei den Schinkenknödeln?
Auch dasselbe, nur da ist ja N drin, da ist ja N drin. Schinkenknödeln, ne? Da gibt es immer bei allen Knödeln ist innen das N zwischendrin.
Nein, nein, ne? Ich kann da aber auch Knödeln ohne N sagen.
Das gibt's nicht.
Natürlich, die Leberknödel.
Ja, stimmt. Lebernknödeln, das kann man nicht sagen.
Karl Valentin und Liesel Karstadt über Semmeln, Knödeln. Also gut, das mit der Sprache ist nicht so eindeutig. Aber die Volksmusik, Blasmusik, Akkordeon, Geschrabbel, Zither, das ist bayerisch. Heißt es jetzt Volksmusik oder volkstümliche Musik? Nee, volkstümlich ist dieses Getute und Gescheppere von jugendlichen Mutanten, die unentwegt in allen möglichen Fernsehsendern zur besten Sendezeit die Kanäle vollmüllen. Glaubt es mir, oh Freunde, es gibt auch noch richtige, echte Volksmusik, gerade in Bayern.
Man hört den Hirschen nichts Gutes röhren, vernimmt man solche Klänge nördlich des Mains. Konnotationen von Bierzelt, dumpfbackig, dickbräsig oder Sturköpfigkeit mischen sich zu einem stadelgrinsenden Bild im Kopf. Und allein der Begriff Volksmusik ist fast so etwas wie ein Hasswort. Unter Volksmusik verstehen allerdings viele Bayern etwas ganz anderes. Filigrane Klänge oder harmonische Dreistimmigkeit, punkig freche Polkas, subversive Gstanzl oder ruhige Jodellieder.
Stirnl ist harb auf nie, schaut mich nicht um. Ob ihr ein Fürster kauft, nehmt man's nicht um.
Volksmusik steht in Bayern für Andacht und Spiritualität, für fetzigen Tanz oder für Geborgenheit. Dass sich nirgendwo in Deutschland so viel musikalische Volkskultur erhalten hat wie hier, liegt einerseits an einer Urangst der Bayern, von bösen Preußen oder Protestanten verschlungen zu werden. Könige und Politiker förderten seit 2 Jahrhunderten die Tradition zur Erhaltung der bayerischen Identität. Andererseits schien die Volksmusik auch zur Förderung des Fremdenverkehrs und zur Unterhaltung der Gäste aus ganz Deutschland geeignet. Hier hatten die meist armen und sich oft minderwertig fühlenden Bayern zumindest etwas Besonderes vorzuweisen. So bildeten sich Ensembles für Heimatabende und die Stadelmusik auf der einen Seite. Andererseits aber entstand bereits Ende der 1920er Jahre eine Szene, die sich bewusst der nicht kommerziellen Volksmusik verschrieb. Paul Kiem, genannt Kiem Pauli, ein mit dem Schriftsteller Ludwig Thoma befreundeter Musiker, begab sich auf Sammelreise, notierte und publizierte Lieder. Vor allem aber stellte er Ensembles zusammen, die auch im Rundfunk auftreten konnten. Die Deutsche Stunde in Bayern suchte damals Künstler, die für wenig Geld viel Sendezeit füllten. Es ergab sich eine Win-Win-Situation. Kiem Pauli und seine Freunde hatten ein attraktives Podium für ihre musikalische Botschaft der echten Volksmusik und der Rundfunk hatte gute und originelle Musik zu günstigen Preisen. Wer also in Bayern aufwuchs, und diese Tradition setzt sich bis heute fort, wächst auch mit echter Volksmusik auf, die ihm täglich in den bayerischen Radiosendern begegnet. Und auch mit dem Verständnis, dass zwischen fränkischen, oberbayerischen und den alemannischen Klängen der Allgäuer Welten liegen. Heute sorgen neben dem Bayerischen Rundfunk und einzelnen Regionalsendern auch die Schulen, die Universitäten, Institutionen der bayerischen Bezirke und verschiedene Vereine dafür, dass die echte Volksmusik erhalten und dass auch ihre Weiterentwicklung gefördert wird. Denn vor allem in den 90er Jahren hatten junge Musiker das Bedürfnis, Volksmusik musikalisch zu modernisieren, sich wie die Biermüsselblasen gegen allzu starre Formen aufzulehnen. Eine Bewegung, aus der sich hochprofessionelle Projekte und Ensembles wie Feischo, Zapfenstreich, Kofelgschroer oder Dreigesang entwickelt haben. Die Volksmusik geht inzwischen Allianzen mit Blues, Reggae, Techno oder Elektronik ein. Der wahre Trend aber geht inzwischen back to the roots. Bayerische Musiker aus der Punk-, Jazz- oder Metal-Szene haben in den letzten Jahren entdeckt, wie exotisch die bayerischen Zwiefachen oder Jodler sein können. Und inzwischen hat die echte bayerische Musik die angesagten Clubs der Großstadt erobert. Hier wird gelandlert und gezwiefacht, bis die Lichter ausgehen. Zum Beispiel von G-Rag und den Landlergeschwistern. Auch wenn es manchen Traditionalisten bisweilen zu wild wird, wenn der Reggae-bezopfte Wastel die Tuba spielt und der Punk-Schlagzeuger den Schottisch-Rhythmus klopft. Dass Volksmusik zum Kult geworden ist, beweist, dass sie nicht unter der Käseglocke der Altvorderen verharrt. Übrigens gibt es zurzeit in Bayern noch einen anderen Trend. Ruhige bayerische Volksmusik als Wohlfühlmusik. Traditional Wellness für die Ohren.
HR2 der Tag. Wer oder was ist Bayern? Wer oder was sind die Bayern? Was ist das Volk? Was ist Volksmusik? Was ist volkstümlich? Das Volk ist nicht tümlich, hat Bertolt Brecht gesagt. Der kam aus Augsburg. Frech ist es, das Volk. Anarchisch ist es. Ja gut, leider nicht immer. Auch spießig und dumm und unerträglich reaktionär. Aber eben nicht nur. Und Bayern ist eben nicht nur Weißwurstzutzeln und Wadelstrumpf, Schafskopf und Schafsköpfe, Stoiber und Seehofer in Gebirgsjägeruniform, sondern eben auch Gstanzlsänger und Simplicissimus und Karl Valentin und Georg Ringsgwandl und diese Blase, also die Clique aus Bärenmoos im Landkreis Fürstenfeldbruck, zu bayerisch Biermöselblosen.
Welcome to Bavaria, welcome to Jodling area. Blue Mountains, lakes, nice countryside, in Bavarian Gemütlichkeit. Drinking beer from großen Moss, Weißwurst und Leberkass. Hollari and hollara, Radi Brezen, Oberstar. You are right from
Bier vom großen Moss, Weißwurst und Leberkass, Hollari und Hollara, Radi Brezen Oberstar.
Es gibt sie nicht mehr, die Combo mit Christoph, Michael und Hans Well. Die Biermöselblosen haben sich aufgelöst. Am 18. Januar haben sie in Fürth ihr letztes Konzert gegeben. Beate Bosch erinnert an die Jungs aus Günzelhofen.
Die Biermöselblosen war immer politisch, mischte sich ein. Drei Brüder, der Hans, der Michael und der Christoph Well. Aus einer durch und durch musikalischen Familie kommen sie mit insgesamt 15 Kindern. Hans Well.
Für mich ist das auch eine ganz harte Geschichte, weil ich hätte gern weitergespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte aber bloß gern weitergespielt, wenn man auch die Veränderung der Zeiten, wenn sie die immer niederschlagen im Programm, weil dafür hat uns ja das Publikum auch Ming. Dass man nicht bloß Gaudi-Burschen sind, sondern dass man einfach auch was zum Song hat und dass man sich mit Veränderungen in der Gesellschaft oder überhaupt mit der Gesellschaft, so wie es ist, auseinandersetzt.
Die Well-Brüder, wie sie auch genannt werden, kommen aus dem oberbayerischen Dorf Günzelhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Geprägt vom Leben auf dem Land setzen sie sich seit jeher für die Erhaltung der Natur ein. Sie kämpften erfolgreich gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf und immer noch gegen den Ausbau der Autobahn A94 von München nach Passau. Doch jetzt hätte wieder Neues kommen müssen. So empfindet es zumindest der Älteste der drei, Hans Well.
Und dann wärst irgendwann einmal, wärst du ein bisschen mehr da. Also die, generell war das, die Differenz bei uns war, dass man einfach, ja, also ich hätte gern ein neues Programm einmal wieder gemacht, weil Bayern hat sich ja verändert.
Die Bandbreite der Instrumente, die alle drei Brüder perfekt beherrschten, ging vom Dudelsack über Ziehharmonika, Bachtrompete, Harfe bis zum Alphorn. Selbst eine Drehleier kam zeitweise zum Einsatz.
Vielleicht haben wir da dafür gesorgt, dass Volksmusik ein bisschen wieder das wird, was für mich Volksmusik ja ausmacht, nämlich dass sie sich auseinandersetzt mit dem, was die Leute bewegt, was einfach ein Thema ist für die Menschen.
Für Hans Well stand das immer im Vordergrund, deshalb wollte er auch das Programm aktualisieren. Seine Brüder hatten andere Dinge im Blick.
Und vielleicht liegt es ein bisschen was dran, dass man sagt, der ältere Bruder, der muss mir nicht immer sagen, was ich machen soll. Oder der muss nicht immer bestimmen.
Von den Well-Geschwistern wird man allerdings weiterhin hören. Michael und Christoph wollen mit den Schwestern auftreten, Hans mit seinen Kindern. Und da sollen auch ein paar der Klassiker wieder auf die Bühne kommen.
Hafenstraße, Vatikan, CSU, wie reimt sich das zusammen?
Hafenstraße, Vatikan, CSU, wie reimt sich das zusammen?
Die Hafenstraße ist multikulturell.
Der Vatikan ist multifinanziell.
Die CSU ist multikriminell. So reimt sich das zusammen.
Ja, so reimt sich das zusammen.
So haben sie sich mal angehört, die Biermöselblosen. Aber es gibt's ja noch auf CD. Bayern soll aus der Bundesrepublik austreten, sagt der Journalist und CSU-Politiker Wilfried Scharnagel. Und wie soll das gehen? Soll der Bayerische Landtag den Austritt beschließen und dann sind sie raus? Das wäre ziemlich viel Ehre für das bayerische Parlament, von dem der Satiriker Ludwig Thoma ziemlich viel gehalten hat.
Was ist schwärzer als die Kohle, als die Tinte, als der Ruß? Schwärzer noch als Raab und Dohle und des Negers Vorderfuß. Sag mir doch, wer dieses kennt. Bayerns neues Parlament. Und wo sind die dicksten Köpfe? Dicke Köpfe gibt es viel. Denken wir nur an Geschöpfe wie Rhinoceros im Nil. Dickere hat, o Sakrament, Bayerns neues Parlament. Wer ist frömmer als die Taube, als die milchgefüllte Kuh? Als der Kapuzinerglaube und das fromme Lamm dazu. Frömmer ist das Regiment in dem neuen Parlament. Und was ist das Allerdümmste, schon noch dümmer als wie dumm? Sagt mir gleich das Allerschlimmste, aber ratet nicht herum. Sagt mir endlich, wer es kennt. Himmel, Herrgott, Sakrament!
HR2, der Tag. Bayern soll ein eigenständiger Staat werden, fordert der frühere Bayern-Kurier-Chefredakteur und langjährige Strauß-Vertraute Wilfried Scharnagel. Ja, geht das denn? Professor Dr. Christian Pestalozza, Staatsrechtslehrer an der Freien Universität Berlin. Klären Sie uns auf.
Es geht nicht mit Gewalt und es geht nicht einseitig. Zunächst einmal müsste die bayerische Verfassung geändert werden, die sich ja zur Bundesrepublik Deutschland, der künftigen, bekennt und 1946 schon verspricht, man werde Mitglied einer solchen Bundesrepublik. Und es müsste von Bundes wegen auch eine Zustimmung erfolgen. Ohne Zustimmung des Bundes, vielleicht auch ohne Grundgesetzänderung, geht das Ganze nicht. Also als einseitiger Akt ist es vom Recht her gesehen nicht durchführbar.
Warum müsste man das Grundgesetz ändern?
Das Grundgesetz müsste man wohl deswegen ändern, weil es erwähnt die Länder, alle deutschen Länder, alle 16 Länder in der Präambel, schreibt nicht förmlich das gesamte Bundesgebiet fest und sagt, das Bundesgebiet besteht aus den. Aber die Präambel meint natürlich, dass das die Länder der Bundesrepublik sind. Und in irgendeiner Weise, das ist sozusagen ungeschrieben vorausgesetzt, der Bestand der Bundesrepublik wird ja nicht beschrieben an anderer Stelle. Und man müsste dann wohl schon eine Klärung hineinnehmen. Auf jeden Fall, auch wenn man das nicht für nötig hält, wäre es notwendig, dass, wenn Bayern sein Risiko des Austritts minimieren will, dass es das nicht einseitig tut, sondern sich der Zustimmung des Bundes in irgendeiner Form vergewissert.
Sie haben die Bayerische Verfassung erwähnt. Die gab es vor dem Grundgesetz. 46 genau. Bayerische Verfassung, 49 ja. Grundgesetz. Artikel 178 dieser Bayerischen Verfassung sagt, Bayern wird einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat beitreten. Er soll auf einem freiwilligen Zusammenschluss der deutschen Einzelstaaten beruhen. Nun sagen diejenigen, die für einen Austritt argumentieren, damit hat Bayern auf ein Austrittsrecht nicht verzichtet. Man kann ja genauso gut aus diesem freiwilligen Zusammenschluss durch einen freiwilligen Akt des bayerischen Volkes den wieder rückgängig machen. Was halten Sie von dem Argument?
Naja, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Das entscheidende Dokument dafür ist insofern nicht die bayerische Verfassung, sondern das Grundgesetz. Und das Grundgesetz kennt keinerlei Austritts- oder Kündigungsrechte, sondern rechnet mit einem festen Bestand. Es sieht zwar vor, im Artikel 29, eine Neugliederung der vorhandenen Länder, aber es trifft keinerlei Regelung dafür, dass ein Land oder sogar mehrere Länder ausscheren, geht also ganz offensichtlich davon aus, dass der Bestand insgesamt erhalten bleibt, von kleinen Grenzkorrekturen vielleicht abgesehen.
Aber Sie sind doch Jurist und Sie wissen doch, wie mit Analogien rumgejudelt wird. Könnte man nicht gerade aus 29 Grundgesetz, Neugliederung von Bundesländern, in Analogie den möglichen Austritt aus der Bundesrepublik ableiten?
Das geht nur dann, wenn die Sachverhalte wirklich ähnlich sind und der eine Sachverhalt, auf den ich die Analogie anwenden will, nicht geregelt ist. Aber hier ist es so, es gibt keine Ähnlichkeit zwischen einer Änderung der Außengrenzen der Länder und einem völligen Verschwinden eines Landes aus dem Bundesgebiet. Da ist das Gemeinsame nur, dass da ein Land betroffen ist oder auch die anderen Länder betroffen sind. Aber es geht nicht um eine Veränderung der Binnengrenzen, sondern um ein Verlassen des Bundesgebietes insgesamt. Und da ist eine Analogie natürlich gar nicht möglich. Aber selbst wenn sie möglich wäre, der 29 regelt ja, dass in den meisten Fällen ohnehin ohne Zustimmung des Bundes, ohne Mitwirkung des Bundes es gar nicht geht. Also wenn man das wagen wollte, so eine Analogie, dann müsste man sagen, naja, dann ist eben analog zu 29 auch hier eine Zustimmung des Bundes notwendig.
Ich versuche es nochmal mit einem anderen Artikel, das Grundgesetz hat ja einige. Artikel 25 erklärt die allgemeinen Regeln des Völkerrechts zu einem Teil der Rechtsordnung. Auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker gehört ja dazu, das ja allen möglichen Klein- und Kleinststaaten Unabhängigkeit gewährt. Könnte Bayern sich nicht darauf berufen?
Ja, da ist die Frage natürlich, was ist jetzt, Sie haben völlig recht, so etwas gibt es, Selbstbestimmungsrecht des Völker und da ist die große Frage, was meint eigentlich Volk im Sinne dieses internationalen Rechtes und kann man sagen, es gibt ein deutsches Volk mit Sicherheit, aber gibt es auch ein bayerisches Volk und gibt es eine Selbstbestimmung, eine völkerrechtlich relevante Selbstbestimmung des bayerischen Volkes? Es ist so, ich will nicht ausschließen, dass eine Abtrennung eines Landes, sei es Bayerns oder eines anderen Landes von der Bundesrepublik, nicht völkerrechtlich relevant wäre. Da hängt es davon ab, wie stellt sich die internationale Gemeinschaft zu einer solchen Sezession, zu solch einem Austritt. Und wir haben ja auch in der moderneren Zeit, wenn Sie an Südosteuropa etwa denken, haben wir verschiedene Sezessionen und den Zerfall von verschiedenen Staaten erlebt. Und da war es immer die Frage, wenn das Gebiet, was sich abtrennt, als Staat zu definieren ist, und da eine feste Herrschaft über ein festes Gebiet und eine Bevölkerung da ist und auf Dauer gesichert scheint, wann kann man sagen, die Sache ist völkerrechtlich in Ordnung? Und da brauchen Sie die Anerkennung der überwiegenden Zahl der Staaten, und ohne die wird es nicht gehen. Also selbst wenn Bayern sagt, ich kümmere mich jetzt um die verfassungsrechtlichen Fragen gar nicht, sondern ich erkläre meinen Austritt, dann würde das nichts nützen, wenn ich die Völkergemeinschaft, also die Staatengemeinschaft, mitmachen würde und peu à peu diesen neuen Staat, der sich Bayern oder anders nennt, nun die Anerkennung aussprechen würde. Also das hilfe alles nichts, ob man das Verfassungsrecht beachtet oder nicht beachtet, das braucht man auf jeden Fall zusätzlich. Und da fürchte ich, hat Bayern keine Garantien.
Kann Bayern aus der Bundesrepublik austreten? Das war der Staatsrechtler Professor Dr. Christian Pestalozza. So, und zum Schluss kommt einer, der natürlich nicht fehlen darf, wenn wir von und über Bayern reden. Gerhard Polt mit einer Rede über Bayern.
Wir leben in Bayern in einem Freistaat. Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten. Und ich möchte darauf hinweisen, in diesem Land, wir sind eine Demokratie, wird kein Mensch gezwungen, eine Minderheit zu sein. Ein jeder hat das Recht, in diesem Land sich öffentlich zur Mehrheit zu bekennen und sich hier anständig aufzuführen. Und wenn er das macht, kann er in Ruhe auch einen Schwänzbraten essen und ein paar Bier dazu trinken. Ich danke Ihnen.
Bayern soll raus aus Deutschland, sagt Wilfried Scharnagel von der CSU. Das sagt die Bayern-Partei, die Scharnagels großes Vorbild Franz Josef Strauß bis aufs Blut bekämpft hat, schon immer. Aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Geht das denn, dass Bayern von uns geht? Ach, lass es doch mal gehen. Dann wäre Bayern befreundetes Ausland und wir würden dort wieder in Gulden bezahlen. Ein Gulden gleich 60 Kreuzer. Das war die Währung in Bayern bis 1875. Wäre das schön. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, allerliebste Hörerinnen, allerliebster Hörer. Das war der Tag am Mittwoch mit Peter Zudeik.